Und ansonsten ist es so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden KI-gesteuerte Chatbots für ein besonders hohes Risiko halten und deshalb eine Datenschutzfolgeabschätzung verlangen.
Episode 98 geht dieses Mal nicht nur so um die Chancen und Trends im digitalen Marketing, da reden wir ja ganz, ganz oft drüber, sondern auch so ein bisschen um die Stolpersteine, die Hürden, die Gefahren aus rechtlicher Perspektive. Wir sind beim Thema KI angelangt. Hier Text-KI, Bild-KI geht ja im Moment ab ohne Ende und rauf und runter und ein Case nach dem anderen lässt sich bei LinkedIn finden und man kommt quasi nicht mehr drumherum. Aber diese ganze Kreativität bringt auch so ein bisschen Unklarheit mit sich und mit der räumen wir heute auf. Du erfährst heute, wo sind denn so die Sachen, wo du vorsichtig sein solltest bei KI? Was kannst du bedenkenlos machen und wird der ganze Bums jetzt eigentlich komplett verboten? Was ist da los? Darüber sprechen wir heute. Ich bin die Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing Seminar und Webinar verantwortlich und mit mir hier sitzt der Patrick.
Erwischt und ich garantiere hier als Patrick Klinkberg in Persona zu sitzen, plus, dass diese Anmoderation von Sarah komplett ihr eigenes geistiges Gut ist. Von daher vielen Dank dafür, tolles Intro und ganz genau, Patrick Klinkberg, digitaler Architekt und ich freue mich mit euch gemeinsam das Internet ein bisschen aufzuräumen in meinen Online-Marketing-Seminaren und auch über SEO für Fortgeschrittene und das Basisseminar dazu. Von daher, lasst uns jetzt hier mal gemeinsam eine klare Sicht eben genau auf diese Urheberperspektive, was das ganze Thema KI-Content dann schaffen. Und dafür, ich freue mich, Wiederholungstäter hier bei diesem Format, den lieben Martin Schirmbacher begrüßen zu können und seines Zeichens nicht nur Referent bei der 120 Watt, sondern noch viel mehr und genau das wird er uns jetzt erzählen. Martin, fantastisch, dass du wieder da bist. Für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich mal super gerne vor, was tust du und warum liebst du, was du machst?
Ja, hallo ihr beiden. Herzlichen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf bei euch. Ja, Martin Schirmbacher mein Name. Ich mache für die 121 Watt die Online-Marketing, Recht und Datenschutz, Webinare sind es bei mir vor allem. Immer 2 Tage Druckbetankung unter dem erhobenen Zeigefinger. Und so machen wir es heute auch. Du hast ja, Sarah, schon die Stolpersteine erwähnt. Genau, um die soll es dann eben heute auch gehen. Ja, warum liebe ich, was ich mache? Die Juristerei mache ich jetzt schon seit über 25 Jahren in dieser Kanzlei und toll. Das Online-Marketing-Recht beschäftigt mich bestimmt auch noch knapp 20 Jahre. Insofern bin ich da gerne dabei und jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt es viel Neues und über ein bisschen Neues, wenn ich es richtig sehe, geht es ja heute auch.
Ganz genau. Und wir wollen mal gar nicht so neu einsteigen, sondern so ein bisschen, ich will nicht sagen basic, sondern im Alltag einsteigen. Der Patrick und ich haben uns so ein paar Cases aus der Praxis überlegt, bei denen wir aktuell viel mit KI ausprobieren und wollen dir so ein paar Cases vorstellen, so was wir aus dem Alltag so mitbringen und von dir dann wissen, geht oder geht nicht oder geht, aber Vorsicht. So, genau, Daumen hoch, Daumen runter. Genau das wollen wir wissen. Und ich würde gerne anfangen, wenn ich darf. Also, ihr wisst ja, Content Marketing ist mein absolutes Ding und ich liebe ChatGPT, um mal eins der KI-Tools zu nennen. Ich liebe es als Sparringspartner. So, wenn du mal so einen schlechten Tag hast, heute ist es Montag und so der Kaffee ist kalt und du weißt überhaupt nicht, wie du thematisch an das Thema rangehen sollst, dass du dir so in den Kopf gesetzt hast, dann kannst du das als super Sparringspartner benutzen. Oder du hast einen Blogartikel geschrieben und irgendwie ist das aus mit der Kreativität und du kannst so ein bisschen recherchieren, welche Social-Media-Posts und da so ein bisschen hin und her mit ChatGPT zusammen denken, sage ich mal. Wir schreiben jetzt mal noch keinen ganzen Blogartikel, sondern wir denken mal so ein bisschen zusammen mit ChatGPT und haben dann Sparringspartner. Und am Ende nehme ich den Post, den ich da inspirieren habe lassen, verändere den, passe den mit meiner Seele an und poste den. Tja, Martin, darf ich? Darf ich nicht? Muss ich irgendwas beachten, wenn ich jetzt den so als Sparringspartner nehme, ChatGPT?
Also wenn wir mal bei meinem Daumen hoch, Daumen runter bleiben, mache ich es so wie meine Tochter, wenn sie sagen soll, wie es Essen geschmeckt hat. So, also la, la. Es oder
so in die Mitte.
Dann muss ich wenigstens nicht sagen, es kommt drauf an. Also ich glaube, die erste Erkenntnis, die man haben muss, die ist nicht so furchtbar überraschend, aber dann eben doch wichtig. Jeder, der irgendein KI-Tool verwendet, muss sich bewusst sein, dass sein Unternehmen, ihr Unternehmen, unter dessen Flagge das erscheint, verantwortlich ist für den Inhalt. Ne? Also wenn da jetzt irgendwelche Beleidigungen drin wären oder falsche Aussagen, du dich halt inspirieren lässt an deinem schlechten Tag und ChatGPT funktioniert zwar super, hört sich alles super an, ist aber nur leider Unsinn, dann bist du als derjenige, diejenige, der das veröffentlicht, natürlich dafür verantwortlich. Das heißt, die KI kann uns nicht von der Haftung, von der Verantwortung befreien. Das heißt, es spricht gar nichts dagegen, aus rechtlicher Sicht dieses Tool zu verwenden. Lassen wir mal das Thema personenbezogene Daten weg, aber um sich dort für Keyword-Recherche oder für einen Blogartikel zu informieren. Aber man muss sich eben bewusst sein, oder sich eben da auch ein bisschen was draften zu lassen, damit man nicht vom weißen Papier sitzt, aber man muss sich bewusst sein, dass man für das Endprodukt als Unternehmen selber verantwortlich ist.
Ich finde es da auch einen ganz wichtigen Aspekt, Sarah, den du angesprochen hast, damit wir uns nicht komplett entemanzipieren, dass du ja auf jeden Fall nochmal ein Lektorat durchgeführt hast, wie du es in deinem Fall beschrieben hast, ne? Durch deine eigene Tonalität, durch die eigene Erfahrung für das jeweilige Produkt oder das Unternehmen, dann da nochmal das Ganze mit einer eigenen Stimme zu versehen. Das ist dann extrem wichtig und im besten Fall darf bei Martin fehlen halt oder fallen dann halt entsprechende Fakten auf, die dann doch nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Das heißt, trotzdem hat man aber schon gesehen, dass viele das versuchen maximal zu automatisieren und dann halt einfach dann Texte 1:1 online gestellt wurden. Das ist natürlich dann eine große Gefahr, ne? Gerade wenn es dann halt auch irgendwie im E-Commerce um die Produktebene dann zum Beispiel geht. Das wäre auch so mein Case, noch eine Strategie davor, Sarah, nämlich das Thema Keyword-Recherche, also gerade so das Thema Inspiration, ne, hast du ja auch angesprochen gerade. Ideengeber fand ich auch ein gutes Stichwort. Letztendlich kann ich ja auch ein Briefing definieren, einen sogenannten Prompt für ChatGPT, dass ich ein Thema bestimme und dann noch mit in einem entsprechenden Prompt sage, ich brauche jetzt hier eine erste Keyword-Recherche oder Kategorisierung zu einem Thema mit Oberkategorien und Unterkategorien zum Beispiel. Und das generiere ich. Und jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Ich nutze das, wie zum Beispiel Sarah, du hast gerade beschrieben, hast, für die Weiterarbeit an diesem Output oder, was ja auch schon passiert, dass es 1:1 zum Beispiel dann über Freelance- oder Agenturressourcen an die Kundinnen weitergegeben wird. Und ab wann muss ich hier denn von einer Kennzeichnungspflicht sprechen? Also ist es trotzdem durch meinen Prompt, den ich gegeben habe, mein eigenes Ergebnis? Oder wie steht es jetzt da mit dem Urheberrecht tatsächlich?
Ja, also jetzt haben wir gleich ganz viele Themen auf einmal, wie immer bei dem KI-Thema. Ja. Ne? Aber das Urheberrecht kommt an zwei Stellen zum Tragen und das Thema Kennzeichnungspflicht ist nochmal ein gesondertes Thema. Bleiben wir mal beim Urheberrecht zunächst. Und die erste Frage, die jetzt auch natürlich nicht nur unter Juristen und Juristinnen diskutiert wird, ist, verletzt eigentlich der Chatbot, verletzt die Bilder-KI irgendwelche Rechte, wenn sie Daten in das System gibt und damit trainiert? Also natürlich ist es ein Thema, wenn eine Bilder-KI alle Bilder aus dem Internet nimmt und kopiert, ja, und damit eine urheberrechtlich relevante Handlung vornimmt und so dem eigenen Algorithmus beibringt, was eine Maus ist oder ein Puma ist oder whatever. Dafür muss aber der Anbieter der Software gerade stehen, das Tool gerade stehen, nicht wir Nutzer. Die zweite Frage ist, verletze ich jetzt irgendwelche Rechte, wenn ich diese Tools nutze? Und da ist die Wahrscheinlichkeit erstmal gering, weil ja überhaupt nicht klar ist, welche Rechte das sein sollten, weil ich auch gar nicht keine Bilder selber kopiere. Wenn ich jetzt einen längeren Text nehme und den bei ChatGPT reinhaue, dann kann es sein, dass es dadurch eine Urheberrechtsverletzung begehe, wenn es nicht die gleiche, wenn ich nicht eigene Rechte dran habe. Aber erstmal für das normale Prompting und die Beispiele, die du gerade genannt hast, sehe ich keine großen urheberrechtlichen Risiken. Die andere Frage wäre nur, ist jetzt das ist dann die zweite Frage, können wir dann vielleicht ein bisschen nach hinten schieben, ist es wiederum, was da rauskommt, urheberrechtlich geschützt? Kann ich jetzt anderen verbieten, meine Inhalte, die durch eine KI erstellt worden, also meine, Fragezeichen, Inhalte zu verwenden? Genau, und da ja, genau, noch eine Frage. Darf ich? Kann ich? Soll ich? Nein. Sollt ihr nicht? Doch, die Voraussetzung im Urheberrecht ist eine persönliche geistige Schöpfung. Das heißt, es muss ein Mensch deshalb geistig, persönlich daran gesessen haben und eine schöpferische Leistung erbracht haben. Wenn in dem gesamten Prozess kein Mensch Hand angelegt hat und nicht die Sarah den Text nachher so fein getuned hat, dass da Sarah zu Recht drunter steht, sondern den einfach Copy-Paste inklusive dem ChatGPT-Warnhinweis kopiert und auf ihre Website gestellt hat, dann, wenn es nicht der Fall ist, dann bestehen keine Rechte, keine Urheberrechte an dem geschaffenen Inhalt, auch an den Bildern nicht, sodass jeder, der diese Bilder sieht, sie verwenden könnte. Nur, dass der natürlich gar nicht weiß, dass sie KI-generiert sind oder jedenfalls vollständig KI-generiert sind, deshalb möglicherweise ein theoretisches Problem. Aber das ist sozusagen die zweite urheberrechtliche Komponente. Und dann die Frage Kennzeichnungspflicht. Da gibt es bisher noch gar keine gesetzliche Regelung. Also wenn du meinst, eine Pflicht, die Inhalte als KI-generiert zu brandmarken, diese Pflicht gibt es bisher im europäischen Raum noch nicht. Der AI Act, wo sowas möglicherweise kommt, oder die KI-Verordnung auf Deutsch, wird sowas enthalten, aber die gibt es noch nicht, die gilt noch nicht, und deshalb besteht im Regelfall keine Verpflichtung zu sagen, auch übrigens, das haben wir jetzt hier von DeepL übersetzen, von ChatGPT erstellen oder von Midjourney kreieren lassen.
Spannend. Also das heißt, all das, was wir ja jetzt gerade haben, so diese zumindest rechtliche, theoretische Sicherheit, dass das, was ich kreativ erschaffe, auch meines ist, fällt vollkommen weg. Weil ist ja auch nicht meins. Also auch wenn ich es gefunden habe, ich finde es so ein bisschen wie so Schatz suchen. Ich habe es gefunden. Das ist ja auch keine Leistung in dem Sinne, sondern du hast halt mal einen guten Prompt formuliert. Das ist schon eine spannende Perspektive, dass also auch vor allem eben aus Creator-Sicht, dass das Zeug, was du meinst, kreiert zu haben, ja eigentlich ChatGPT kreiert hat und halt nicht du.
Genau. Hinzu kommt, Martin, du hast ja gesagt, es muss ja irgendwie so eine Art ersten gedanklichen Urknall gegeben haben für eine Idee, um so ein bisschen an der Schöpfung teilhaben zu können. Es ist aber auch so, mittlerweile gibt es halt Datenbanken für Prompts, wo ich einen Prompt für $2.99 kaufen kann. Und wenn ich den halt nutze für meinen Case, gab es ja nur den Urknall in meinem PayPal-Konto, wo ich das entsprechend gekauft habe und dann für meine tägliche Arbeit nutze. Selbst das kann ja wegfallen durch dieses reine Prompt-Engineering, wo es dann einfach schon Datenbanken gibt mit fertig formulierten Prompts, die ich dann einfach auch Copy-Paste nutze in meinem Arbeitsalltag zum Beispiel.
Ja, also wenn diese Prompts von Menschen erstellt sind, und das hoffen wir mal, dass wir nicht ChatGPT nach einem geeigneten Prompt gefragt haben, dann das wäre, glaube ich, die hohe Schule, wenn man denen beibringen kann, einen Prompt zu schreiben für etwas, was man noch nicht in der Lage ist zu beschreiben. Aber ein Prompt als solcher kann natürlich wiederum Urheberrechtsschutz genießen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe 1,5 Seiten Beschreibung dessen, was ich gerne hätte, dann genießt dieser Text, der ja tatsächlich nicht so einfach zu erstellen ist, sonst würde es ja keine Datenbanken geben, wo ich Prompts kaufen kann, dann genießt der wiederum Urheberrechtsschutz, wenn er von einem Menschen erstellt ist, und darf dann eben nicht einfach kopiert werden. Nur deshalb können so eine Datenbank funktionieren. Ja, es gibt sie schon, aber rechtlich unlogisch ist es, eine Datenbank zu haben für KI-generierte Bilder. Weil die sind nicht geschützt, das heißt, sie dürfen verkauft werden. Ja, Problem ist nur, dass man nicht nachweisen wird können, dass sie ausschließlich KI generiert sind, und ob nicht, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, ob nicht KünstlerInnen daran irgendeine Aktie haben und das Ergebnis von der KI so weit bearbeitet haben, dass man doch wieder sagen kann, okay, das ist Ergebnis schöpferischen Tuns und dann eben doch wieder geschützt. Und ich glaube, in diese Richtung werden die Versuche der Monetarisierung künstlich erzeugter Inhalte gehen, dass man immer sagt, okay, es ist halt nicht ein rein artificially created good, sondern da hat eine Menschenhand, nämlich meine, die ich dir das jetzt hier verkaufe, oder jemand, dessen Rechte ich mir habe sichern lassen, mitgewirkt.
Wahnsinn, das ist halt einfach, das ganze Rechtliche ist einfach wahnsinnig komplex, da finde ich, muss man in so vielen Ebenen und Schichten denken. Martin, wenn ich jetzt als Unternehmen zu dir komme und sag, berate mich mal, ich habe so eine gewisse Unsicherheit, was sagst du mir, was sind so die Red Flags, wo muss ich aufpassen?
Also den ersten Red Flag hatte ich ja schon genannt. Ja, seid euch darüber bewusst, dass alles, was ihr von der KI erstellen lasst, dass ihr dafür verantwortlich seid. Ne? So wie wenn ihr eine Software kauft, einen Online-Taschenrechner, der rechnet falsch und ihr macht Angebote aufgrund dieser falschen Basis, ist eure Verantwortlichkeit. Da könnt ihr nicht sagen, naja, der Taschenrechner falsch gerechnet. Ja, oder eben die KI was Falsches ausgeworfen. Das heißt, Nummer eins, dessen Bewusstsein. Das ist aber überhaupt gar nicht schlimm und sollte niemanden davon abhalten, KI zu nutzen, weil es ja immer so ist. Ja, wenn ich einen Praktikanten bitte, einen Blogbeitrag zu schreiben und der hat nichts Besseres zu tun, als den von der Website des Wettbewerbers zu copy-pasten, dann bin ich als Unternehmen auch dafür verantwortlich und muss dafür gerade stehen, muss also meinem Praktikanten sagen, dass er das gefälligst nicht zu tun hat. Und so ist es bei der KI im Prinzip auch. Das zweite wäre sicherlich, und warum viele Unternehmen da tatsächlich zögern, ist ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Was tue ich denn eigentlich rein in die KI, wenn es eine offene KI ist und die Daten, die ich in die KI reintue, dazu genutzt werden, das Tool besser zu machen? Das ist ja der eigentliche Sinn der Sache. Ja, Machine Learning. Ich füttere, nehmen wir mal an mein Beispiel, wir hätten jetzt hier eine spezielle KI, die Verträge prüft und Verträge, also juristische Verträge, formulieren kann oder mir die 5 schlimmsten Pitfalls eines Vertrages raussuchen kann. Das kann die KI natürlich nur, wenn ich dort mehr viele andere Verträge reingetan habe. Da muss man natürlich schon warnen, einem großen Elektronikhersteller, jetzt weiß nicht, ob Samsung oder Sony war, dem ist es ja gerade passiert, die haben die Nutzung freigegeben und da sind dann Geschäftsgeheimnisse in ChatGPT reingeflossen, oder personenbezogene Daten oder in meinem Fall vom Mandatsgeheimnis geschützte Informationen, wenn ich jetzt einfach in unser Dokumentmanagementsystem gehe und die 100 schönsten Verträge nehme und so, wie sie sind, unter Nennung von Ross und Reiter zu ChatGPT oder zu irgendeinem Legal-Tool reinhaue, dann ist klar, dass das rechtlich problematisch ist. Ne? Also da muss man sich schon Gedanken machen. Und wenn du nach Red Flags fragst, Sarah, ist das sicherlich etwas, wo ein Problem besteht. Ansonsten gibt es auch ein paar Themen im Datenschutzbereich. Da kommt es dann aber sehr auf die Anwendung an, etwas, was gar nicht so neu ist. Welche Informationen darf ich denn eigentlich verwenden, zum Beispiel zum Scoring zur Erstellung von Werbescores und herauszufinden, welche von meinen 100.000 Kunden eignet sich jetzt besonders für diese Art der Werbung. Da haben wir Datenschutzthemen. Also da gibt es schon relativ viele dann auch datenschutzrechtliche Themen, die man beachten muss. Aber das wären so die Verantwortlichkeit, bisschen Urheberrecht, Feeding, welche Informationen gehen rein in den Bot oder in die KI und dann das Thema, welche Daten werden da genutzt.
Noch ganz kurz nochmal zum Abschluss für den Output von einem ChatGPT zum Beispiel. Das Ganze, was wir jetzt gerade hier gemeinsam erarbeitet haben, gilt ja genauso für Codezeilen, denke ich mal, oder Martin? Das bedeutet, ich kann ja genauso einen Prompt definieren, setze mir ein kleines Skript auf oder ein kleines Widget, einen kleinen Rechner zum Beispiel. Dieser Output verhält sich dann genauso wie mit dem textlichen Output, denke ich mal.
Absolut. Computerprogramme können Urheberrechtsschutz genießen. Voraussetzung ist natürlich wieder, dass es ein Mensch kreiert hat. Ja,
genau.
Es gibt Beispiele in der Musik, wo wir dasselbe Thema haben. KI kreierte Musik, auch urheberrechtlich nicht geschützt, wenn nur die KI dran gewerkelt hat. Aber beim Computerprogramm ist es genauso, absolut.
Ja, verstanden. Dann haben wir ja noch die kleinen Helferlein, die oft mittlerweile auf Websites oder auch innerhalb von Apps zum Beispiel implementiert sind und die auch schon länger ihren Namen genießen, nämlich die kleinen Chatbots. Also dann zum Beispiel auch die Dialogfenster oder auch im Messenger-Marketing gerne genutzt. Wie fällt es sich dort?
Also damit in der Tat jetzt in einigen Fällen schon beraten. Das ist natürlich jetzt ein aktuelles Feld auch, wo wir zum Einsatz von Chatbots in einem Kundenportal zum Beispiel beraten haben. So ein großer Energiedienstleister hat das eingeführt bei sich. Da die oberste Message an die Unternehmen natürlich, also ja, es ist ja erkennbar, dass es ein Chatbot ist. Trotzdem, wenn da irgendwelche falschen Informationen rauskommen, seid ihr dafür verantwortlich. Da können die sagen, ja, wussten wir nicht, ja, dein Abschlag jetzt hier falsch berechnet wurde aufgrund deiner Angaben oder der dich falsch zugeordnet hatte, gedacht hat, du bist eine andere Person und jetzt hast du leider von der anderen Frau Müller die ganzen Daten gesehen. Oder alles, was da passieren kann, ist natürlich ein, dafür ist das Unternehmen dann verantwortlich. Ansonsten, ja, welche ist eine typische Frage, welche Daten will man haben, damit man die Person identifiziert hat? Also wenn sie schon mal eingeloggt ist in dem E-Commerce-Tool oder in der, in dem Portal, aber ein Standard, den wir schon immer haben, ja, den habe ich auch sonst bei einem Login-Bereich. Und ansonsten ist es so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden KI-gesteuerte Chatbots für ein besonders hohes Risiko halten und deshalb eine Datenschutzfolgeabschätzung verlangen. Das heißt, ich muss als Unternehmen, der ein Chatbot einsetzt, letztlich so ein Risk Assessment machen. Was kann alles passieren, wenn ich dort ein Chatbot dran setze? Zum Beispiel, dass eben bestimmte Leute, dass wir dort Diskriminierungsthemen haben. Dass wenn jemand sagt, ich wohne hier im Berlin-Wedding, im dritten Stock, Hinterhaus, dass dann der Bot sagt, ja, dann können wir dich leider mit Energie nicht beliefern, weil das meine Informationen sagen, dass du dann eher nicht zahlungskräftig sein wirst. Ja, obwohl das vielleicht ein Luxushinterhaus ist oder nicht jeder Mensch im Wedding seine Rechnung nicht bezahlen wird können. Ne? Also solche Themen soll man dann in dieser Datenschutzfolgeabschätzung anpacken. Das ist letztlich ein Compliance-Thema. Da muss man dran denken, an sich sollten die Anbieter, also die Tool-Anbieter in der Lage sein, dort Unterstützung zu leisten. Unsere Erfahrung ist eher, dass das überschaubar ist, was die da sich für Gedanken machen bisher. Aber das wird auf jeden Fall kommen, weil das immer mehr immer bekannter wird. Und spätestens mit dieser vorhin kurz angesprochenen KI-Verordnung werden wir da ohnehin viel mehr Themen für dicke Bücher haben. Ja.
Was ist denn da so am Horizont KI-Verordnung? Gibt es da schon irgendwie Infos, zeitlichen Horizont? Was kommt da?
Also, was da kommt, ist schwierig zu sagen. Der Zeitplan ist erstaunlicherweise vergleichsweise sicher vorhersehbar, weil es derzeit sehr intensive Diskussionen, es ist natürlich alles Brüsselrecht, ne? Also wir sind im Rahmen der EU. Derzeit liegen verschiedene Entwürfe vor vom Parlament, von der EU-Kommission. Der Europäische Rat hat sich gerade geeinigt auf einen Fahrplan. Und jetzt geht es dort in die detaillierten Beratungen. Da gibt es auch noch viel Kritik an dem, was da jetzt bis jetzt so geregelt wird. Zum Beispiel, was ist überhaupt KI? Kleine Kleinigkeit am Anfang. Was ist ein Hochrisikosystem? Und. Da gibt es noch viele Sachen, die zu klären sind. Aber es wird gehen in die Richtung Transparenz, das, was ihr gerade schon angesprochen hattet, ja, dass ich kennzeichnen muss, dass das eine KI-basierte Entscheidung war oder eben ein KI-Tool dahinter steht. Es wird kommen längliche Informationspflichten, wo ich dann immer frage, bringt es jetzt eigentlich so viel? Kann man die nicht woanders hinstellen? Es wird auch für bestimmte Bereiche der Einsatz von KI erschwert bis verunmöglicht, im medizinischen Bereich zum Beispiel, das braucht man dann möglicherweise eine gesonderte Prüfung, bevor man damit loslegen kann und so weiter. Also es wird da relativ viel kommen, Fahrplan. Also wenn wir gut sind auf EU-Ebene, dann wird in diesem Jahr noch der Gesetzgebungsprozess dort abgeschlossen. Ja, für die, die das erst im Jahr 2024 hören, wir sind im April 2023 gerade. Und dann gibt es 18 Monate Umsetzungsfrist. Das heißt, vor 2025 wird dieser AI Act oder die Verordnung für künstliche Intelligenz nicht wirksam werden. Aber das muss man schon als Unternehmen im Blick haben und da wird viel Compliance-Aufwand auf alle, die KI professionell nutzen, und das werden am Ende alle sein, auf uns zukommen.
Ja, jetzt ist ist auch so, Entschuldigung, Sarah, sonst, was hast du, was möchtest du mit reinbringen? Ich glaube, ich habe eine ganz gute Abschlussfrage auch nochmal.
Ich habe noch die, wird der ganze Bums verboten, Frage.
Wir denken gleich, wir sind gekoppelt, Sarah, ganz genau.
Ja. Ihr wolltet verbieten, ich bin doch der Anwalt.
Wir wollen wissen, dass nicht verboten wird. Wir wollen von dir hören, nein, alles ist gut, alles ist fein. Wir schauen genau. Alle so ein bisschen nach Italien. Was ist da passiert, Martin? Und was ist mit der plakativen Schlagzeile, wird ChatGPT und so weiter bald verboten?
Ja, also jetzt begeben wir uns sozusagen in das Datenschutzrecht. Jetzt haben wir über Urheberrecht gesprochen, über Verantwortlichkeit gesprochen, okay. Ganz bis in das Datenschutzrecht tangiert und über diesen AI-Act besprochen, der eigentlich gar nicht Datenschutz, sondern Antidiskriminierungsrecht ist am Ende. Aber natürlich wirft der Einsatz von KI-Tools auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Und eine Frage ist, warum darf denn ChatGPT überhaupt Informationen zu meiner Person, arbeitet seit 1997 bei Härting und hat da und da promoviert und ja, jetzt sind ja alle, die da eher skeptisch sind, werfen ChatGPT an und finden heraus, dass ja ganz viel gar nicht stimmt, habe ich dann vielleicht einen Berichtigungsanspruch. Und die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde hat jetzt den OpenAI gesagt, also liebe Leute, wir verbieten euch den Einsatz von ChatGPT für Bürger Italiens, weil es keine Informationen darüber gibt, was mit den Daten passiert. Wie kommt ihr dort, auf welche Daten werden da zugegriffen, was ist sozusagen an Trainingsdaten dort vorhanden, und wie generieren sich die Outputs? Habe ich einen Anspruch darauf auf Berichtigung, wenn dort falsche Sachen drin erscheinen? Und hat man schlechterdings, ohne vorher groß um Auskunft zu fragen, den Einsatz von ChatGPT verboten. Die deutschen Aufsichtsbehörden und auch die andere Aufsichtsbehörden in Europa sind da jetzt nicht ganz so schnell. Allerdings ist es so, dass man jetzt auf europäischer Ebene sich zusammengefunden hat, sozusagen, es gibt das European Data Protection Board, wo alle Datenschutzbeauftragten der Mitgliedstaaten einen Sitz haben. Und die haben jetzt beschlossen, sich das mal genauer anzuschauen und OpenAI mal ein paar Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, jetzt einfach mit der Verbotskeule zu kommen. Aber die Italiener sagen halt, na, Moment mal, ihr sagt, wir sollen erstmal Fragen stellen. Müsstet ihr nicht die Fragen, die sich stellen, sozusagen im Vorgriff beantworten? Es gibt doch schließlich Informationspflichten und das ist sozusagen genau das, was sie dort kritisieren und deshalb sagen, ihr müsst diese Fragen beantworten. Vorher verbieten wir das erst einmal. Dass sich das jetzt durchsetzt und in ganz Europa verboten wird, sehe ich nicht. Da wird es so sein wie immer, dass da ein bisschen hin und her geschrieben wird, vielleicht auch ein bisschen mehr hin und her geschrieben wird. Da wird sich auch das Produkt ändern. Da wird es eine Datenschutzinformation von OpenAI geben, die dann adaptiert wird. Und dann werden die ein bisschen genauer sagen müssen, weil so ganz open sind sie ja ungeachtet des Namens gar nicht, ein bisschen genauer sagen müssen, mit welchen Daten arbeiten sie da eigentlich und was passiert da eigentlich, wenn man ChatGPT oder Midjourney oder anwirft.
Spannende ist ja Zeiten. Spannend auch, ne, weil letztendlich die gleiche Frage, die man dann auch einer Suchmaschine stellen kann, wo oft auch veraltete Daten dann einfach, ne, die Quelle aller Ursachen sind, ne, oder halt auch Falschinformationen. Von daher müssen wir natürlich immer beachten, ne, wie aktuell ist die Datenlage, aktuell 2021, auf was kann überhaupt zugegriffen werden? Ich stelle auch immer, Martin, oft fest, dass halt auch in der Anwendung oft überinterpretiert wird, mit zu was dieses Tool eigentlich in der Lage ist, ne? Also es ist ja immer die Bedienungsseite, die hier verantwortlich ist für den Output. Und auch gerade anfangs, wie viele dann halt auch URLs reingeschmissen haben mit dem Gedanken, dass ChatGPT diese live ausliest zum Beispiel, ne, über die Tokens innerhalb der URL hinaus sozusagen. Ne? Also ich glaube, ja, also ich bin positiv überrascht, Martin, wie klar und eindeutig du antwortest und auch vor allen Dingen, welche Freigaben wir heute bekommen haben, wie wir halt mit dieser Technologie umgehen und arbeiten können, weil du hast es auch schon im Relativsatz gerade ganz klar gesagt, ne, es wird nicht gehen, es wird sich immer weiter etablieren in unserem Arbeitsalltag und deswegen braucht es halt eine klare Rechtsprechung. Von daher bin ich da optimistisch und wir hatten da, glaube ich, schon ganz andere Themen im Online-Recht, wo man weitaus pessimistischer rausgegangen ist. Oder möchtest du das nochmal korrigieren?
Ja, habe ich jetzt Gelegenheit für den Disclaimer. Nein, ich, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt das kleine Buch, was Büchlein, was mein Neffe 19 in seinem Gap Year nach dem Abi jetzt irgendwie hat ChatGPT und Midjourney erstellen lassen, nicht mitgebracht. Ja, um es mal in die Kamera zu halten und zu sagen, Leute, keine Angst vor dem Einsatz von KI. Ja, natürlich, Verantwortung ist ein Thema, aber ja, und deshalb sollte man auch die Ergebnisse, bevor man sie raushaut, Rechtsverletzungen prüfen, sich bewusst sein, dass man das jetzt nicht einfach ungeprüft automatisiert womöglich herausgibt, ohne da ein Assessment gemacht zu haben. Man muss die DSGVO im Blick behalten, den Datenschutz im Blick behalten, sicherlich interne Vorgaben, je nach Unternehmensgröße, entwickeln zum Umgang mit AI, dass eben nicht jeder machen kann, was er will, sondern dass man das einmal vernünftig aufgesetzt hat und den Leuten Guidance gibt, was darf man nicht. Bei den ein bisschen kritisch hinterfragen, wenn man Dienstleister nutzt, also Tools nutzt, ja, wie haben die sich mit den rechtlichen Themen auseinandergesetzt, noch mit dem Datenschutz schon seit Jahren, dass man da einfach mal fragt, wie sieht's denn aus mit dem Datenschutz, wenn da keine gescheite Antwort kommt, dann sollte man seine Schlüsse draus ziehen und ansonsten AI Act ist noch ein bisschen entfernt. Ja, das wird kommen und dann kann man immer noch mal sehen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Aber die Message selbst aus juristischer Sicht von einem Anwalt, der natürlich auch begeistert ist von den Möglichkeiten, eher Appeasement und vorsichtige Ermutigung in Richtung Einsatz von AI.
Ich finde, es waren jetzt eigentlich, ich will eigentlich schon gar keine Schlussworte mehr finden, weil ich finde, der Martin hat die perfekten Schlussworte gefunden. Und wie du auch gesagt hast, Patrick, es ist so ein bisschen mal mit Augenmaß. Also ich fand die digitale Rechtsprechung so der letzten, 5 bis 8 Jahre fand ich manchmal haarsträubend, muss ich ehrlich sagen. So als Praktikerin fand ich da manchmal schon Sachen dabei, wo ich dachte, ist nicht euer Ernst. Das lässt mich mal positiv gestimmt in die Zukunft blicken und das finde ich schön. Und wenn du jetzt da draußen sagst, pah, jetzt habe ich ja richtig gute Laune, die machen hier richtig Spaß beim 121-Stunden-Talk, dann habe ich gute Nachrichten. Wir haben 95 weitere, wirklich spaßige, lehrreiche und sehr, sehr interessante Episoden für dich, die du auf allen gängigen Podcast-Portalen nachhören kannst oder auch bei YouTube nachgucken kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder eine der anderen 95 Episoden, dann freuen wir uns wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich sag schon mal vielen Dank und schicke euch jetzt noch mal kurz zum Patrick.
Kann ich nur bestätigen. Es sind unfassbar spannende Zeiten und ich liebe genauso die Euphorie von dir, Sarah, als auch von Martin. Dafür können wir uns einfach nicht mehr wehren, sondern müssen einfach schauen, wie können wir das halt sinnvoll in den Arbeitsalltag eingliedern und das natürlich mit einem rechtlich ruhigen Schlaf nachts. Ne? Das muss ja so die Prämisse sein. Von daher, Martin, ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich schon auf die nächsten Formate, denn ja, es wird nicht weniger, über das wir zu reden haben, mit Sicherheit und darauf freue ich mich. Von daher, ganz, ganz lieben Dank, Martin.
Ja, vielen Dank euch und ich hoffe, bei der einen oder dem anderen für ein bisschen Beruhigung gesorgt zu haben. Nicht versprechen kann ich, dass wir nicht komische Rechtsprechung kriegen werden in diesem Bereich. Da ist die Gesetzeslage nicht klar genug, aber Angst sollte man jedenfalls keine haben. Danke euch.
Sagt Martin Schirmbacher beim 121-Stunden-Talk.